meine, klar, es gibt viele Dinge, die ich irgendwie nicht gut finde. Ne? Und gerade jetzt in den Zeiten mit Krieg, Klimawandel und so, konnte ich natürlich ganz schnell Dinge mehr, ich möchte den Klimawandel abschalten, ich möchte Frieden auf der Welt und möchte, dass Hunger und Armut abgeschafft wird und die Verteilung von Gut irgendwie anders läuft. Aber ich glaube, so eine plumpe Antwort wolltest du auch, glaube ich, nicht wirklich haben. Ne? Nee. Dachte ich mir. Hi und herzlich willkommen im Hypnoloft, eine neue Folge Hypnosegeflüster. Wenn du dich für Hypnosetherapie oder eine Hypnoseausbildung interessierst, schau gerne mal auf der Homepage vorbei, hypno-loft.de. Ich bin Andreas und jetzt viel Vergnügen mit der neuen Podcast-Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hypnosegeflüster. Heute gibt es den Rollentausch noch einmal. Das heißt, Claudia hat mich interviewt, also eine meiner Klientinnen, hatte die Idee, den Spieß mal umzudrehen und mir Fragen zu stellen. Und da gab es in der Vergangenheit schon den ersten Teil, das ist, glaube ich, Episode 12, falls du zum ersten Mal hier reinhörst und dir auch den ersten Teil anhören möchtest. Also Episode 12 ist der erste Teil des Interviews. Wir hatten es damals zeitlich nicht geschafft, den vollständig zu Ende zu führen und deswegen heute Teil 2. Nachdem ich anfangs noch nicht so wirklich überzeugt war von Claudias Idee, die Rolle so zu tauschen und den Spieß mal umzudrehen, mich zu interviewen, habe ich mich dieses Mal richtig drauf gefreut und war sehr gespannt, welche Fragen sie mir so mitgebracht hat. Das Ergebnis hörst du jetzt im Anschluss. Ich wünsche dir wie immer gute Unterhaltung mit der neuen Episode Rollentausch, Klientin interviewt, Therapeutin bzw. Coach. Möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir nochmal die Zeit nimmst hier für unseren zweiten Teil Rollentausch. Ja, also Klientin fragt ihren Therapeutin, das war ja deine Idee, nachdem wir deinen Podcast aufgenommen haben, wo ich erst gar nicht so begeistert war und dann gedacht habe, ach komm, wir probieren das mal. Und dann ist auch so ein bisschen die Zeit weggelaufen und hatten nur noch eine halbe Stunde. Und dann hatten wir verabredet, dann machen wir einen zweiten Teil draus. Der ist es dann heute. Und ich weiß ja, dass du mich schon hier und da, wenn wir so Termine hatten, immer wieder mal so ein bisschen angepiekst hast und so vorsichtig gefragt hast, so wie ist das eigentlich bei dir? Kennst du das auch? Oder so ähnliche Fragen gestellt hast. Und ich glaube zu wissen, dass dir das auch ein bisschen Spaß macht, diese Rolle jetzt mal so tauschen zu dürfen und mal so ein bisschen nachzubohren, ja, wie sieht das denn bei dir eigentlich aus? Und die Fragen zu stellen. Und so sitzt du zumindest da, schon fast Hände reiben, so okay, jetzt bin ich dran. Und ja, damit übergebe ich auch einfach an dich. Bin gespannt, was du dir für Fragen einfallen lassen hast und schieß einfach mal los.
Ja, ich danke, dass ich das nochmal machen darf. Tatsächlich, du hast das schon richtig beobachtet. Ich finde das insofern spannend, weil man ja auch ein bisschen guckt, wer ist der Mensch, der mir da gegenüber sitzt, mit dem ich spreche, um ein bisschen rauszufinden, mit wem habe ich es denn da zu tun. Und ich weiß oder ich erinnere mich, dass wir beim letzten Mal, hast du ein bisschen erzählt über deinen eigenen Werdegang, deinen beruflichen Werdegang, dass du eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommst, wie du dann schließlich zu dem gekommen bist, was du heute machst. Und du hast erzählt, du erinnerst dich relativ gut an deinen ersten Klientenanruf noch, was da so passiert ist, wie das auch für dich war. Und jetzt habe ich überlegt, es sind da jetzt nun einige Jahre zwischen ins Land gegangen und ich vermute, es ist nicht mehr ganz so aufregend, wenn jetzt das Telefon klingelt oder jemand per Mail Kontakt aufnimmt. Aber ich würde trotzdem würde mich interessieren, wenn jetzt so ein neuer Klient, ein neuer Erstkontakt zustande kommt. Was passiert bei dir in dem Moment?
Du meinst quasi diese erste Begegnung, wenn ich dann die Tür aufmache und noch nicht weiß, wen habe ich da gleich so vor mir, außer einen Namen, der vielleicht sich online entweder eingebucht hat oder mit dem ich kurz telefoniert habe, um den Termin zu vereinbaren. Ja, tatsächlich ist das etwas, was immer wieder spannend ist und auch spannend bleibt. Und was ich auch unheimlich schätze an meinem Beruf, mit dieser Abwechslung, die dann eben damit einhergeht. Und ich ja tatsächlich nicht weiß, was passiert gleich, wenn ich die Tür aufmache. Und dieser erste Moment, wenn ich dann die Tür aufmache und denjenigen kennenlerne, ja, nach wie vor total, macht mich neugierig und gibt mir auch Motivation, den Job so zu tun. Weil das immer wieder neu kennenlernen, sich neu drauf einlassen, tatsächlich Spaß macht.
dann spinnen wir das Ganze mal weiter. Du lernst denjenigen, hast denjenigen, diejenigen jetzt ein ganz klein bisschen kennengelernt. Wahrscheinlich wird dann ein bisschen das Problem, der Grund zur Sprache kommen, warum derjenige Kontakt zu dir aufgenommen hat. Und ich habe dich als jemand kennengelernt, der, glaube ich, einer der positivsten Menschen ist, die ich kenne. Also ich kenne wenig Menschen, die so viel Gutes in den anderen sehen. Erstens würde mich immer noch interessieren, wo nimmst du das her? Warum ist deine Brille immer so, dass sie das Gute sieht? Und was würde in dem Moment passieren, wo vielleicht die Chemie auch nicht ganz stimmt, wo man vielleicht auch mal denkt, entweder die Chemie mit demjenigen stimmt nicht oder auch das Problem, was er mir beschreibt, ist nicht das, was ich lösen kann.
Ich fange mal an mit der Brille. Also mit meiner Sichtweise auf den Menschen oder warum mir das so leicht fällt, das Gute zu sehen. Das ist, glaube ich, tatsächlich darin begründet, über die Erfahrung oder über die Prozesse, die ich hier dann halt so erleben durfte. Und auch über das Verfahren, wie ich hier arbeite, dass ich einfach immer wieder bestätigt wurde auch da drin, dass wenn der Raum da ist und dieses wertfreie erstmal Annehmen schon stattfindet hier, kommt schon direkt auch so eine positive Entwicklung in Gang. Ich werde auch häufig gefragt, wie ich das denn aushalte, diese ganzen schweren Themen hier so zu handeln. Was für mich im Grunde genommen auch nur so eine Momentaufnahme ist, wenn ich hier mit dieser Schwere konfrontiert bin, weil das sehe ich in diesem Moment natürlich, aber viel mehr sehe ich schon, was daraus entstehen kann oder wo die Entwicklung hingeht. Und darauf freue ich mich und das macht es mir dann auch so leicht, auch dieses, ich sag mal, Leid oder diesen Leidensdruck so gut aushalten zu können, wenn jemand mit, ich sag mal, tiefgehenden Problemen zu mir kommt, weil ich genau weiß, das lässt sich ändern. Und auf diesen Änderungsprozess freue ich mich dann so sehr, dass mir das auch überhaupt nicht schwerfällt. Und deswegen habe ich insgesamt einfach über diese Erfahrung, die ich jetzt über Jahre ja auch und einigen tausend Sitzungen machen durfte, einfach so ein tiefes Vertrauen da drin, dass das passiert, dass ich ja da den Menschen tatsächlich von Grund auf gut sehe. Und ja, ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Grund gibt, wo das herkommt, aber das ist wirklich etwas, was ich auch gar nicht so in Frage stellen kann. So, das ist für mich einfach gesetzt. Also ja, das ist jetzt auch nicht, wo ich mich anstrengen muss, damit ich das so tue oder dass ich mir das immer wieder bewusst machen darf, damit das so passiert, sondern tatsächlich, das ist einfach so eine Grundhaltung, Grundvoraussetzung und die wurde so oft bestätigt, dass die einfach sich gefestigt hat.
Die aber auch immer schon so war bei dir?
Ja, die tatsächlich schon immer so war, würde ich so sagen. Ich hatte schon immer auch diese Neugier, Menschen kennenzulernen und irgendwie zu verstehen, was in Menschen passiert, was da den Menschen vor sich geht. Das ist auch etwas, was ich schon seit der Kindheit irgendwie hatte und auch bis heute beibehalten habe, dass das einfach für mich total spannend ist und das auch mit so einer von Grund auf guten Grundhaltung. Und du hast es gefragt, wie das ist, wenn die Chemie halt mal nicht passt. Und das erlebe ich natürlich auch, erlebe ich relativ selten, weil ich auch erstmal versuche, gerade so in dem Erstkontakt, da gar nicht so eine starke Wertung reinzubringen. Passt das jetzt so gut von der Chemie, dass ich jetzt sagen würde, ne, wir sind jetzt vielleicht, könnte da eine freundschaftliche Ebene entstehen, sondern eher ist tatsächlich das so, dass ich mich eher zurückhalte, erstmal den oder diejenige kommen lasse, mir viel auch anhöre und erstmal dieses Verstehen wollen desjenigen auch eine gewisse Zeit braucht. Und natürlich habe ich dann auch unterschiedliche Sympathien oder Antipathien, wenn hier jemand Neues zu mir kommt. Und das macht es einfach, weil ich auch ein Mensch bin so, und natürlich dann auch das so empfinde. In der Arbeit macht das nicht so einen großen Unterschied, jetzt im ersten Schritt. Es wird dann quasi zu einem Thema, wenn ich merke, dass es über diese, ich sag mal, Antipathie hinaus irgendwas gibt, wo ich wirklich ein großes Störgefühl habe bei dem oder derjenigen. Ich versuche jetzt gerade mal ein Beispiel zu finden. Angenommen so eine Art Übergriffigkeit, die dann stattfindet in meine Richtung oder irgendwelche Charaktereigenschaften, wo ich merke, die sind so stark ausgeprägt und der oder diejenige merkt das aber gar nicht so richtig, wie weit das so geht. Und das spreche ich dann einfach an. Also das ist mir total wichtig, diese Themen, wenn ich da irgendwo was Auffälliges bemerke, das auch anzusprechen oder meine Wahrnehmung zu schildern. Und zwar nicht als meine Wahrheit, die ich dann, ne, das musst du jetzt so und so machen, sondern erstmal, dass ich das so wahrnehme und ob der, diejenige das auch so empfindet, wenn ich das dann so spiegel, so eher als Frage formuliert. Und dadurch passiert das meistens schon, dass dann auf der anderen Seite auch so ein bisschen geprüft wird, ja, ist das wirklich so? Und wenn ja, nehme ich das vielleicht ein bisschen zurück oder... Und dann kommt dann eben doch wieder so ein Angleichen, dass man eine gute Chemie oder eine gute Basis so herstellen kann, in den meisten Fällen. War das jetzt nachvollziehbar oder?
Völlig nachvollziehbar. Gibt es problembereiche, Problematiken, Themen, wo du wirklich sagen würdest, ich bin der falsche Ansprechpartner?
Ich überlege gerade, wo ich das mal gemacht habe. Also es gab ein paar wirkliche Notfälle, also psychiatrische Notfälle, wo ich sage, das konnte ich einfach nicht mehr vereinbaren mit mir, wo es dann, ich sag mal, mit so einer ja schon tendenziellen hohen Suizidalität irgendwie einherging, wo für mich auf jeden Fall so dieser Zeitpunkt war, okay, hier an der Stelle ist mir das einfach zu kritisch oder diese Verantwortung kann ich gerade nicht mehr übernehmen, denjenigen einfach nach Hause gehen zu lassen. Und ich habe dann tatsächlich da Unterstützung in dem Moment direkt dazu geholt, um das einfach zu begleiten. Und das sind auf jeden Fall so Grenzfälle, wo es nicht geht. Ich hatte auch einmal die Situation, wo jemand an einer Schizophrenie gelitten hat und in dem Erstkontakt hier sehr aggressiv geworden ist, weil er das Gefühl hatte, ich kann oder möchte ihm nicht helfen. Und hat mich so ein bisschen eingesponnen in seine Idee, dass ich da irgendwie mit drin stecken könnte, was er ja so an Wahn entwickelt hat. Ja, da ist für mich dann natürlich auch so eine Grenze erreicht, da kann ich an der Stelle auf jeden Fall nicht helfen. Da geht es dann eher darum, kriseninterventionsmäßig zu schauen, wie bekomme ich jetzt so ein bisschen die Kuh vom Eis, nenne ich das mal. Mhm. Ja.
Und vielleicht andere Hilfsangebote zu vermitteln, oder?
Ganz genau, ja. Wenn jemand da so Absprache bereit ist, total gerne. Jetzt in dem Fall war es wirklich tatsächlich so, einfach mal zu schauen, hier aus der Situation rauszukommen, weil es auch bedrohlich wurde. Ja. Wirklich, also totale Ausnahmen, ne? Beides, ne? Sowohl die Suizidalität wie jetzt auch dieses, sag mal, Aggressive, habe ich jetzt in den Jahren hier, wirklich, kann man in einer Hand abzählen tatsächlich. Ja.
Aber gehen wir jetzt mal vom Regelfall aus, also es kommt ein neuer Klient, und ihr lernt euch kennen, die Chemie stimmt soweit. Mich interessiert, an welchem Punkt oder gibt es einen Punkt, an dem du weißt, so ungefähr wird der Weg laufen? Weil ich habe immer das Gefühl, du weißt eigentlich 3 Wochen, 3 Monate, 3 Jahre vorher schon, wo geht's hin.
Ja. Also so ganz konkret weiß ich das nicht, aber ich habe tatsächlich schon so ein Bauchgefühl, dass ich, glaube ich, ganz gut einschätzen kann, was bringt jemand so mit und an welchem Punkt ist der diejenige gerade, um da wirklich diesen Prozess so zu begleiten. Wobei da auch so eine gewisse Gefahr besteht, wenn man das zu sehr schon vorab sozusagen innerlich für sich festlegt, dass man dann diese Individualität, die es dann eben auch braucht, so ein bisschen unberücksichtigt lässt. Und deswegen so eine Tendenz habe ich dann schon irgendwo und denke oder so ein Gefühl dafür, wo die Reise so hingehen könnte. Aber dann ist es doch häufig auch nochmal hier und da eine Überraschung, was so passiert. Oder wo ich vielleicht eingeschätzt habe, so, da habe ich gerade kein gutes Gefühl und am nächsten Termin beschreibt mir derjenige, boah, es hat sich so viel getan und da werde ich schon auch immer wieder auch überrascht.
Das heißt, planst du vorher, was an dem kommenden Termin sein kann?
Tatsächlich nicht. Das habe ich ganz am Anfang.
Keine Unterrichtsvorbereitung.
Keine Unterrichtsvorbereitung. Also was ich schon mache in der Vorbereitung ist, dass ich mir anschaue, was haben wir beim letzten Mal gemacht. Ne? Wie sind so ein paar, ich sag mal, Key Facts rufe ich mir dann nochmal ab zu dem Klienten, zu der Klientin. Was ich am Anfang meiner Tätigkeit als Therapeut gemacht habe, war dann eben schon so eine Art Therapieplan oder Vorbereitung, was allerdings eher dazu gedient hat, dass ich mich sicherer fühle, weil ich halt noch nicht so viel Erfahrung hatte und irgendwo so für mich so einen Leitfaden gebraucht habe, wie hangel ich mich sozusagen durch diesen therapeutischen Prozess und was kann ich denn gut mit jemandem machen. um das zu begleiten, welches Thema da gerade ist. Und bin davon aber immer mehr weg. Und heute mache ich wirklich so gut wie gar keine Vorbereitung, außer wirklich mir anzuschauen, was war letztes Mal. Und arbeite dann sehr spontan aus der Situation heraus und habe damit wirklich auch die allerbesten Erfahrungen gemacht. Und das liegt vor allem darin, dass die spontane Arbeit häufig dazu führt, dass auch Klienten, ich sag mal so wie auch du, jemand, die vielleicht sehr viel zerdenkt, sehr viel Planung, sehr viel Kontrolle so an den Tag legt grundsätzlich, dann hier die Erfahrung machen kann, ohne etwas vorzubereiten, ohne etwas zu planen, ganz aus dem Moment, aus der Situation heraus, entsteht hier was Gutes. Und das ist dann ja erstmal für denjenigen doppelt heilsam, diese Erfahrung zu machen. Und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass das nicht wirklich planbar ist, weil wenn ich jetzt für den nächsten Termin festlege, wir machen zum Beispiel eine Hypnose zum Thema Selbstwert, aber es ist was ganz anderes vorgefallen, dann ja, macht der Plan auch nicht so viel Sinn. Und dann ist ja spätestens an dem Zeitpunkt gegeben, dass ich da meine Ausrichtung noch mal ändern darf.
Ich glaube, das funktioniert aber auch nur deswegen oder nur dann, wenn man wie du über unheimlich viel Handwerkszeug verfügt. Also ich glaube, man muss ein Repertoire an, ja, ich sage jetzt einfach mal, an Handwerkszeug haben, um so spontan reagieren zu können. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht die Grundlage oder das Geheimnis davon.
Ja, vielleicht ist es das, die Erfahrung oder das Repertoire, definitiv aber so eine innere Überzeugung, dieses Vertrauen da drin, dass das eben funktioniert und dass das klappt. Und wenn ich mich hier dann sicher fühle und diese Sicherheit auch ausstrahlen kann, demjenigen gegenüber, dann ja, klappt das auch. Ja, definitiv.
Ich mache mal ein bisschen Schlenker, weil wir so von dem, was du vorher gemacht hast, gekommen sind. Hast du manchmal oder Sorge oder Gedanken, dass du irgendwann sagst, das fängt an, mich zu langweilen?
Also Gedanken daran habe ich definitiv. Sorge habe ich da weniger drin, weil ich dann eher so die Idee habe, wenn das so kommen sollte, dann mache ich irgendwas anderes. Ja, ich weiß noch nicht was, aber irgendwas wird mir schon einfallen. Also zumindest war das bisher immer so, dass ich dann was gefunden habe. Nicht immer ganz so geradlinig, also auch mit Krisen und holprigen Wegen und ne, das Neue finden braucht natürlich auch eine gewisse Zeit. Nur dass dann eben was Neues kommt, da bin ich mir mittlerweile sicher, weil ich da schon einige ja, Veränderungen, Prozesse auch durchleben durfte, dass mir das jetzt keine Unsicherheit oder keine Sorge bereitet. Und Gedanken daran habe ich tatsächlich, also hatte ich auch intensiver, bevor ich jetzt mit den ganzen Ausbildungen angefangen habe, weil ich da tatsächlich an so einen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ja, es ändert sich zwar jedes Mal der Mensch, mit dem ich arbeite, aber dennoch gibt es irgendwo Dinge, die sich häufig wiederholen oder wo ich dann, ich sag mal, immer wieder klein anfange und jemanden begleite aus dieser Krise heraus hin zu dem Prozess dann eben, ja, das Thema zu lösen. Und da wiederholt sich dann doch viel. Und wenn man das dann jeden Tag, jede Woche immer wieder macht, dann gibt es auch, zumindest bei mir ist das so, gab es diesen Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es braucht jetzt irgendwie nochmal einen neuen Impuls, eine neue Herausforderung, irgendwas, wo ich mich nochmal auch weiterentwickeln kann und ausprobieren darf. Und ja, daher dann eben die Idee, das Hypnoloft zu gründen und die Ausbildung hier anzubieten, um genau diese Abwechslung zu schaffen und da nochmal in dieser Ausbilderrolle mich auch ein bisschen neu zu entdecken, neu zu entwickeln, aus der Komfortzone rauszugehen. Und da bin ich schon, würde ich sagen, grundsätzlich ein Typ, der auch diese Veränderung braucht. Also so ein Leben lang irgendwie ein Ding machen, das könnte ich never ever. Also das wäre wirklich etwas, was mich total stressen würde. So, da brauche ich definitiv eher die Abwechslung.
Du hast ja jetzt mit der Ausbildung, das weiß ich, angefangen. Was sind so deine ersten, zweiten Eindrücke, Erfahrungen, Wünsche?
Ja. Also die Erfahrungen sind definitiv super, super überraschend positiv für mich, weil ich nicht gedacht habe, dass ich mich so wohlfühle in dieser Rolle. weil ich im Grunde gar nicht so ein großer Freund davon bin, wenn jemand vorne, ich sag mal so Guru-mäßig steht und ne, dann die Wahrheit so erzählt und erklärt, wie das Leben funktioniert. Das versuche ich so auch nicht zu tun und ich glaube, dass meine Art da schon eine andere ist, aber das hat mich ganz lange davon abgeschreckt, diesen Schritt zu gehen, eben ja auch vor einer größeren Gruppe sozusagen zu stehen und was anzuleiten. Und fühle mich in dieser Rolle dennoch jetzt super, super wohl. Und die ersten Ausbildungen, die ich jetzt machen durfte, haben sehr viel Dynamik gehabt im Sinne von dieser Gruppendynamik, die ich dann so jetzt auch wieder kennenlernen durfte, die ich auch eher aus eigenen Ausbildungen kenne, wo ich das mal als Teilnehmer sozusagen erlebt habe. Aber das eben auch zu gestalten und diesen Raum dafür zu schaffen, dass das eben untereinander so passiert und diese Dynamik aufkommt, in zwei Tagen so ein intensiver Prozess angestoßen wird unter den einzelnen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, das macht super Spaß.
Du hast eben mal gesagt, das habe ich mich tatsächlich auch schon oft gefragt, wie verhinderst du, dass du all das Leid oder ich sage jetzt einfach mal Leid mit nach Hause nimmst? Ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass es auch da ein bisschen, es war so ein intensives Wochenende oder Ausbildung, da kommt ja ganz viel an Dynamik, an Gruppendynamik, an Emotionen. Also wie kriegst du den Cut dahin zu sagen, jetzt ist auch Feierabend, ich fahre nach Hause, ich setze mich aufs Fahrrad, fahre nach Hause.
Ja.
Cut.
Also manchmal kriege ich den super gut hin und manchmal kriege ich den auch weniger gut hin. Also auch das ist so ein bisschen, saisonabhängig. In welcher Verfassung ich gerade bin, wie viele Termine ich habe, wie viel Workload so insgesamt ansteht, dass das da auch definitiv Unterschiede gibt. Was mir total hilft, ist, wie du gerade schon gesagt hast, wenn ich hier aufs Fahrrad steige, ich fahre ungefähr eine Stunde auf dem Fahrrad nach Hause, das ist schon nochmal so ein Ding, wo ich dann auch in so einer schon fast ja Selbsthypnose auf dem Fahrrad sitze und diese Themen nochmal zu einem Abschluss so innerlich für mich bringe und da wirklich gut abschalten kann und wenn ich dann nach Hause komme, ja, ist das doch sehr, sehr beruhigt in der Regel. Dennoch spreche ich auch viel mit meiner Frau, wenn ich dann nach Hause komme. Also nicht immer reicht so eine Fahrradfahrt und dann braucht es noch irgendwie das ein oder andere Gespräch. Und tatsächlich ist das aber etwas, was ich über die Jahre auch mehr und mehr gelernt habe, mit den Themen ja einfach gut umgehen zu können. Ich kann mich erinnern, das war mal ganz anders, als ich noch nach dem Abitur als Zivildienstleistender in der Psychiatrie gearbeitet habe. Da war ich auf einer geschlossenen Kriseninterventionsstation und da waren ganz viele Borderline-Persönlichkeitsstörungen bei den Betroffenen, also viele junge Mädchen, die ja schon wirklich ziemlich krasse Ausmaße hatten, also wo dann Selbstverletzungen und Suizidversuche ziemlich häufig so geschehen sind. Man hatte noch so einen Notfallpieper, das heißt, wenn der anging, dann wurde angezeigt, auf welche Station geht's jetzt und man wusste dann auch, okay, gleich wird jemand fixiert werden müssen, weil die Gefahr so groß ist, dass derjenige entweder sich selbst oder jemand anderen verletzt. Und das war zu dem Zeitpunkt eine völlige Überforderung und an dem Punkt habe ich definitiv gemerkt, wie ich das eben nicht loslassen konnte und wie ich das nach Hause genommen habe. Und das hatte mich zu dem Zeitpunkt auch abgeschreckt von dem Beruf tatsächlich. Da konnte ich noch nicht so richtig einschätzen, wie ist der Unterschied quasi stationär zu arbeiten im Vergleich zur eigenen Praxis oder jetzt sogar als Heilpraktiker. Und das war so eine sehr abschreckende Erfahrung, wo ich gemerkt habe, das würde ich so definitiv nicht lange, lange aushalten. Und so Themen habe ich ja hier auch nicht. Ne? Also ja, es geht schon häufig ans Eingemachte, es wird sehr emotional und dennoch ist es dann etwas, was dann noch eine ganz andere Intensität auch hier hat. Ne?
Du sagst gerade selber, es wird auch schon mal sehr emotional. Das ist auch was ich mich so gefragt habe. Ich muss kurz die Formulierung überlegen, inwieweit oder wie stark versuchst du, diese Emotionen mitzugehen oder eine Grenze zu ziehen und sagen, ich sehe diese Emotionen von außen, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, ich kann das gar nicht von außen sehen. Also irgendwie ja, bin ich, wenn eine Emotion da ist, sofort dabei. Also da springe ich total auf den Zug auf und ich freue mich riesig, wenn es hier emotional wird. Manchmal ist das ein bisschen irritierend für neue Klienten, vor allem wenn jemand irgendwie weint oder wenn es sehr traurig oder intensiv wird und ich mich dann schon fast freue darüber, dass es emotional wird. Ich sage das extra ein bisschen übertrieben. Also natürlich, ne, jubel ich jetzt nicht hier, wenn jemand weint. Aber ich freue mich insgesamt, wenn es Emotionen gibt, in alle Richtungen. Also ob das jetzt eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, negative Information ist, weil ich traurig, Scham oder Wut empfinde, oder ob ich Freude hier empfinde. Ich bin ja ein Riesenfreund von emotionaler Arbeit, deswegen ja auch mein Hypnose-Thema hier, wo es immer um das Gefühl, um die Emotionen geht. Und wenn dieser Zugang gelingt und es wird emotional, freue ich mich riesig und steige auch emotional mit ein. Also das ist für mich die größte Brücke zu meinen Klienten und Klientinnen hier. Wenn das passiert, dann ist diese Verbindung einfach sofort da, weil ich dieses im Gefühl direkt mitgehen kann, viel besser als im Kopf.
Ist es für dich die Basis, damit Erfolg passieren kann?
Schon, ja. Für mich ist das tatsächlich die Basis, dass eine Veränderung, zumindest so, wie ich das gerne hier anbieten möchte und wie ich das unterstützen möchte, geschehen kann. Ja, da sehe ich diese Notwendigkeit, ins Gefühl zu gehen.
Und dafür, glaube ich, das ist das, was du sagst, ist eben die Hypnose eine der Brücken, sage ich mal, um so Kopfmenschen, die es ja geben soll, irgendwie dahin zu bringen, auch mal mit ihren Gefühlen in Kontakt zu kommen.
Ja.
Jetzt nehmen wir mal an, du hast, na sagen wir mal, 30 bis 45 Sekunden Zeit, einem Laien zu erklären, was passiert in dem Moment der Hypnose.
Dann wäre es wahrscheinlich genau das, ne? Den Kontakt herzustellen mit der emotionalen Welt, mit der inneren emotionalen Welt und an dem Gefühl zu arbeiten. Ne? Das ist so ganz kurz und knapp auf den Punkt gebracht, das, was in der Hypnose passiert.
Ist das für dich tatsächlich, ich sag mal, körperlich, seelisch anstrengend?
Körperlich nicht. Also zumindest empfinde ich das nicht so. Eher im Gegenteil. Dass, wenn ich hier die Hypnosen so anleite, entspanne ich dabei selber auch. Das, ja, merke ich so, wie sich das anfühlt. Aber tatsächlich kann ich das sogar auch sehen. Ich habe eine Garmin-Uhr an, wegen den ganzen Sporteinheiten. Da wird auch getrackt, wann sind meine Erholungszeiten und wann habe ich Stress. Und sehe auch, dass gerade in den Terminen lade ich meinen Akku total auf, weil ich halt körperlich wirklich dann auch loslasse und entspanne und eher versuche, in diesen, ja, entspannten Zustand mitzugehen, wenn ich jemanden begleite. Also körperlich ist es eher Entspannung. Und seelisch ist es definitiv anstrengend und fordernd und dann auch irgendwo am Tagesende so ein Limit erreicht, wo ich merke, pff, das hat ganz schön viel ausgelöst und mit mir auch viel gemacht. Gerade wenn ich dann sehr intensiv mitgehe in so emotionalen Prozessen, ja, dann ist es auf jeden Fall seelisch, würde ich sagen, die größere Herausforderung oder die größere Anstrengung.
Ich glaube, da sind wir an dem Punkt, ich glaube, da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass du für dich selber auch gesagt hast, ich finde aber Punkte, wo ich meinen Ausgleich wieder schaffe. Weil wenn ich jetzt annehme, du hast 5 Tage die Woche, sagst du am Ende des Tages, Limit erreicht, ist, glaube ich, sonst irgendwann der Punkt erreicht, wo man insgesamt sagt, Limit erreicht. Das heißt, irgendein Ausgleich, irgendein Regulativ muss in dem Moment wieder da sein.
Ja, total. Also da gibt es ganz viele. Also es ist jetzt nicht ein Ausgleich, den ich da habe, sondern eher, ja, so eine Summe aus vielen Maßnahmen, die ich da ergreife. Ob das selber mal eine Supervision ist, die ich mache, oder ob das ist, dass ich die Termine dann doch nochmal anders plane und weniger an einem Tag mache, weil es einfach gerade eine richtig anstrengende Phase ist. Oder von einem Ausbildungswochenende ich den Tag sogar mir frei halte, weil ich eher ein bisschen was vorbereite nur und hier alles einrichte und einkaufen gehe und mir meine Auszeiten einbaue. Oder eben auch Sport ist mein totales Ventil. Also ich mache sehr viel Sport, ich mache Triathlon und da sind so einige Trainingsstunden in der Woche auch verplant mit und das gibt mir unheimlich viel. Das habe ich jetzt insbesondere gemerkt, als ich letztes Jahr gestürzt bin, krank war und jetzt auch Anfang des Jahres nochmal mit Corona krank war, dass wenn ich eben keinen Sport machen kann, das macht schon viel mit mir. Also das ist ein unheimlich wichtiger Anteil oder wichtiger Ausgleich in meinem Leben.
Guckt man in so einem Moment nochmal anders auf das Thema Gesundheit? Also wie wertvoll Körper, also ein gesunder Körper ist, wenn
total,
man jetzt die Erfahrung macht?
Ja. Und da habe ich gemerkt, wie selbstverständlich ich dann auch die Gesundheit für mich so genommen habe, weil ich zu dem Zeitpunkt, bevor ich gestürzt bin, war ich in richtig guter Form. Und das war einfach so ganz normal, morgens aufzustehen, erstmal eine Runde zu laufen, Fahrrad zu fahren, schwimmen und so weiter. Und habe das gar nicht so wertgeschätzt mehr. Und mir ist nochmal bewusst geworden, als es dann anders war, wie wertvoll eben auch Gesundheit ist. Und habe mir dann vorgenommen, da hier und da nochmal innezuhalten und einfach dieses Wertschätzende und Dankbare auch, dass es mir da so gut geht. Ja.
Ich mache mal so ein bisschen Bogen. Ausgleich denke ich mir, oder nehme ich jetzt einfach mal an, ist Familie, sind vielleicht auch Freunde. Würdest du sagen, deine Freunde, oder wenn du neue Leute kennenlernst, ist das grundsätzlich, geht das für dich so in die Richtung, dass sie alle auf einer ähnlichen Welle sind? Oder hast du auch Steuerberater unter deinen Freunden oder solche Menschen?
Da sind auch Kopfmenschen oder Steuerberater, also das muss gar nicht so sehr irgendwie im Einklang sein mit den Persönlichkeitsstrukturen oder mit Anteile, die ich dann auch so habe, sondern es kann schon ganz, ganz unterschiedlich sein. Ja.
Ist dein Beruf ein Thema dann?
Ist häufig ein Thema. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe mit dem Beruf und die ersten Begegnungen, die ich so hatte, wo es dann um das Thema Therapie, Hypnose, das dann auch häufiger mal so ein erstes Zusammenzucken stattgefunden hat, also insbesondere bei dem Thema Hypnose, da war das anfangs tatsächlich noch so, dass dann so ein bisschen der Blickkontakt versucht wurde zu vermeiden, um halt bloß nicht irgendwie jetzt weghypnotisiert zu werden. Mittlerweile ist das Verständnis ja zur Hypnose doch ein bisschen ein anderes und löst jetzt nicht mehr ganz so dramatische Reaktionen aus. Aber ja, definitiv, wenn ich das Thema so zum ersten Mal anspreche, jetzt einen neuen kennenlernen, dann ist das schon nochmal Thema. Ne? Und insgesamt sonst in Freundschaften eigentlich weniger. Und das ist mir auch wichtig, dass es dann gar nicht so viel um dann berufliche Dinge und Themen geht. Also hier und da kommt das dann schon noch mal zur Sprache auch, aber das lasse ich dann eher außen vor. Und ich finde das auch total erleichternd, wenn ich dann mal diese Rolle des Therapeuten so ablegen kann und eher noch mal ein bisschen mehr loslassen kann. Und da in dieser Umgebung vielleicht auch gar nicht so viel die Dinge analysiere und darüber nachdenke und in so einem Reflexionsprozess bin, wie ich das hier jeden Tag dann eben auch sein muss.
Aber geht das? Also kommst du aus dieser Rolle dann raus? Weil ich sage mal, wenn jetzt ein guter Freund und du hast einen Blick darauf und du siehst einfach bestimmte Dinge oder glaubst sie zu sehen, kommt man dann da raus?
Also in dem Blick dafür, da komme ich nicht raus. Also das ist wirklich etwas, das, ja, egal wo ich hingehe, mit wem ich Kontakt habe, irgendwas passiert schon immer in mir, dass ich einfach darauf wahrnehme, ne, was könnte da irgendwie der Hintergrund sein oder dass ich das einfach in irgendeiner Form vielleicht auch analysiere, was so passiert. Das ist wirklich 24/7 so. Was ich aber gut kann, ist tatsächlich so dieses Loslassen meiner Rolle dabei, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, da brauche ich jetzt unbedingt diese Grundhaltung auch beizubehalten oder ich bin jetzt der Begleiter in diesem Moment. Wenn das gewünscht ist, bin ich das natürlich auch als Freund und kann da mit Rat und Tat und so weiter zur Seite stehen. Das ist dann eher schon so, dass ich mich manchmal selbst überrasche damit, wie sehr ich das loslassen kann. Und dass dann so Grundhaltung, die ich jetzt hier in der Therapie zum Beispiel an den Tag lege, so vergesse in meinem Alltag, dass ich da vielleicht mich eher noch mal ein bisschen dran erinnern dürfte, Moment mal, das kannst du vielleicht...
Das ist nicht alles gut.
Genau, das ist nicht alles gut, was du da machst, ja. Genau.
Wäre das, also angenommen, ein Freund kommt zu dir und bittet um Hilfe, ist das ein No-Go, weil es dein Freund, weil es ein Freund ist?
Du meinst als Therapeut. Ja, das wäre für mich ein No-Go. Da bin ich dann vielleicht auch zu sehr Teil des Systems, zu nah dran. Was ich halt total gerne dann mache in so einer Situation, ist eben ja aufzuklären. Ne? Erstmal zu zeigen, welche Möglichkeiten gibt es, um so möglichst viel Wissen dem oder derjenigen an die Hand zu geben, was kann man jetzt irgendwie tun, was sind so die nächsten Schritte. Aber mich selber dann eben als Therapeuten oder Coach anzubieten, das nicht, nee.
Dann drehen wir mal den Kalender, die Uhr 10 Jahre weiter. Mhm. Wo steht Andreas dann? Oder sitzt?
Boah, 10 Jahre, das ist echt eine lange Zeit.
Ja. Mhm.
Wo sitze ich dann? Vielleicht in Spanien, auf irgendeiner Finca, zusammen mit meiner Frau, vielleicht ein kleiner Hof dabei, vielleicht so ein Tier-Pferde-gestütztes Coaching, immer noch der Bereich Coaching, Psychotherapie in etwas anderer Form, vielleicht von so Retreats, die stattfinden können. Und eine Online-Variante, das wäre so eine Wunschvorstellung, mit der ich gerade gut leben könnte. Ja.
Klingt auch nicht schlecht.
Ja.
Das setzt du dann am Pilgerweg an, damit die Pilger vorbeikommen können.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich sowas, ja.
Ich meine, dass du tatsächlich in einem der Podcasts ein bisschen von deinem letzten Pilgerweg erzählt hast, wenn ich das nicht richtig erinnere.
Ja.
Und da ging es auch, da komme ich nochmal zurück zu Freunden und neuen Bekannten, ging es auch um eine Bekanntschaft, die du geschlossen hast. Mhm. Wo du, glaube ich, gesagt hast, es war schon ein bisschen so, dass diese Person ganz viel von sich selber erzählt hat. Und du, so klang das für mich daraus, tatsächlich da auch ein bisschen in diese Therapeutenrolle gerutscht bist. Ist das was, was dann nervt, ist vielleicht zu viel, aber wo man so denkt, eigentlich mache ich gerade Urlaub und bin auf meinem eigenen Weg?
Ich glaube, das kam tatsächlich ein bisschen missverständlich rüber, weil es für mich gefühlt nicht so war, dass ich in dieser Therapeutenrolle bin, sondern es hatte, sag mal, diese Tiefe oder diese Themen, die besprochen wurden, hatten schon eine Qualität, die man in so einer Therapie vielleicht eher angeht. Und das war das eher positiv Besondere an dieser Begegnung, dass das direkt von vornherein so richtiger Deep Talk war. Und das war am Anfang vielleicht ein bisschen einseitig, so von dem Erzählen, und hat dann aber sich irgendwann so schön ausgeglichen, dass das wirklich ein Geben und Nehmen war und das die ganze Zeit in dieser Tiefe. Und das war insgesamt total großartig. Das war ja eine Begegnung, die immer noch hält. Also wir schreiben uns regelmäßig, und das war jetzt nicht anstrengend oder irgendwas, wo ich gedacht habe, so, ich will doch hier Urlaub haben und lass mich mal in Ruhe mit deinen Themen. So, also nee, ganz im Gegenteil. Ich rede auch total gerne privat eher über tiefgreifende Dinge. Also so eine Oberflächlichkeit, da tue ich mich eher schwer mit. Wenn jemand sich nicht öffnen kann oder wenn es eben so eine so Tabuisierung gibt, über die eigenen Themen tiefer gehen zu sprechen, da bin ich relativ schnell raus dann. So, das gibt mir dann einfach zu wenig da.
Aber ich widerspreche selten, aber dem würde ich auch nur dann vielleicht im privaten Kontext zustimmen.
Total, ne? Das meine ich jetzt auch privat. Ja.
Weil ich glaube, hier wiederum wäre es anders. Also selbst wenn jemand, ich kann das nicht einschätzen, 3, 4, 5 Sitzungen lang relativ zumacht, nee, glaube ich nicht, dass du dann sagst, komme ich nicht ran.
Nee, würde ich nicht sagen. Passiert hier tatsächlich aber auch nicht. Aber nicht, weil ich so gut die Leute fordere oder das herauskitzel, sondern wenn jemand hier zu mir kommt, dann ist diese Entscheidung meistens auch schon getroffen. Dass dieser, ich sag mal, Leidensdruck so groß ist, und wenn ich mir dann Hilfe suche und Hilfe in Anspruch nehme und den Termin hier mache, dann ist diese erste Entscheidung schon getroffen. Und wenn ich dann, ich sag mal, sehr wertschätzend auch das Angebot mache, hier darf das sein, das ist der geschützte Raum, und dann ist das ja schon fast ein Selbstläufer. Also da braucht es gar nicht so eine Anstrengung. Aber wenn es so wäre, klar, ne, dann wäre ich jetzt hier nicht raus und sagen, ja, alles klar, hat sich das erledigt, schönen Tag noch. Sondern da darf jeder sein Tempo wählen, sich auch zu öffnen. Aber das passiert doch hier sehr schnell.
Wie oft passiert es überhaupt, dass Leute, sage ich mal, nach einem Ersttermin nicht wiederkommen oder vielleicht einen Termin machen und gar nicht erscheinen? Ist das oft?
Also eher Zweiteres, einen Termin machen und nicht erscheinen. Oder dass ein Termin vereinbart ist, der dann nicht so eingehalten und abgesagt wird. Das passiert eher mal, aber auch nicht sonderlich häufig. Ne? Also das ist schon die Ausnahme. Und dass jemand nach einem Ersttermin dann gar nicht kommt, das noch weniger sogar, würde ich sagen. Also habt jetzt keine Statistik drüber, aber es passiert sehr, sehr wenig. Ja.
Wenn du einen großen Zauberstab in die Hand bekommst oder Zauberstein oder was auch immer und du darfst drei Dinge für dich verändern und drei Dinge in der Welt verändern.
Das ist auch eine große Frage.
Ja.
Ja. Ich fange mal bei der Welt an. Ich würde gerne verändern wollen, dass die Vorgaben, so die Führung, die Leitung der Welt, so wie sie jetzt ist, weniger egozentrisch, weniger narzisstisch geschieht, sondern von anderen Persönlichkeitsstrukturen geführt wird, als wie es jetzt gerade der Fall ist. Ich glaube, das wäre sehr heilsam für die Welt. Drei Dinge waren das, ne?
Drei darfst du.
Was würde ich noch verändern? Die Frage überfordert mich gerade, muss ich sagen.
Vielleicht würde durch den einen Wunsch der Rest sich ja schon mit regeln.
Vielleicht ist das so, ja. Ich merke gerade, dass so eine große Frage mich tatsächlich überfordert, weil ich, glaube ich, von der Tendenz her dann eher gerne so in meiner kleinen Bubble bleibe und mir irgendwie auch gerade nicht anmaßen kann, das so einzuschätzen. Was wäre denn wirklich so das große Hilfreiche, was die Welt gerade braucht? So, ich tue mich da eher schwer, so was davor zu geben, was wäre jetzt das Richtige. Also das, was ich gerade gesagt habe mit dem Tausch der Persönlichkeitsstruktur in der Steuerung, das, glaube ich, macht Sinn. Aber ansonsten müsste ich da tatsächlich das erstmal so ein bisschen sacken lassen, die Frage. Da kann ich dir jetzt gar nicht wirklich eine Antwort drauf geben.
Für dich selber?
Für mich selber würde ich... habe ich tatsächlich gar nicht so viele Ansprüche gerade, was zu verändern. Also ich würde mir wünschen, ja, dass es so weitergeht und dass es sich so gerade entwickelt, wie es sich entwickelt. Da habe ich gerade nicht das Bedürfnis, so viel umzustellen. Ne, ich glaube, da bin ich tatsächlich gerade zufrieden.
Ist auch mal was, oder?
Ja.
Sich selbst das so bewusst zu machen vielleicht. Ja. Und ich finde es ganz spannend, dass du sagst, ich kann für die große Welt kann ich gar nicht so sagen, wo geht es hin. Weil ich glaube, gerade bei der kleinen Welt kannst du es extrem gut. Also insofern finde ich es spannend, dass man sagt, wenn ein Klient hier ist, dann schaffe ich genau das, auch zu gucken, das klingt immer so mechanisch, an welchen Stellschrauben kann man mal drehen oder was kann gemacht werden. Was für den Menschen hilfreich ist. Und wenn man es auf das große System überträgt, ist es viel schwieriger.
Ja, tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass wenn ich dann hier mit jemandem arbeite, das ja auch eher meine Haltung ist, anzuregen in demjenigen, der was verändern möchte. Und auch da bin ich dann eher ja, ganz non-direktiv, eher passiv in diesem Begleiten. Und wenn ich jetzt eine Frage beantworte, was die Welt denn braucht, dann hat das für mich wieder sowas... Überstülpendes, Missionarisches, und damit tue ich mich, glaube ich, grundsätzlich einfach schwer. Und das merke ich gerade, dass das irgendwie so eine Hemmung ist, dass ich diese Frage deswegen vielleicht auch nicht so gut beantworten kann, weil ich gerade nicht der Sparring-Partner der Welt bin, damit die Welt herausfinden kann, was denn gut für sie ist, sondern du hast mich ja gefragt, was ich jetzt machen und verändern würde. Und da müsste ich tatsächlich erstmal ziemlich viel drüber nachdenken, ob es da überhaupt was gibt, was ich so dann ja da vorgeben wollen würde und möchte. Also ich meine, klar, es gibt viele Dinge, die ich irgendwie nicht gut finde. Ne? Und gerade jetzt in den Zeiten mit Krieg, Klimawandel und so, konnte ich natürlich ganz schnell Dinge mehr. Ich möchte den Klimawandel abschalten, ich möchte Frieden auf der Welt und möchte, dass Hunger und Armut abgeschafft wird und die Verteilung von Gut irgendwie anders läuft. Aber ich glaube, so eine plumpe Antwort wolltest du auch, glaube ich, nicht wirklich hören. Ne? Nö. Dachte ich mir.
Aber vielleicht können wir uns dann darauf einigen, vielleicht würde es der Welt helfen, wenn mehr Menschen, wenn mehr einzelne Menschen mit sich selbst ein wenig achtsamer umgehen, mehr im Reinen sind, mehr ja. an ihren Ressourcen arbeiten. Vielleicht, ja. dass man einfach sagt, je mehr Menschen so geartet sind, desto besser wird es vielleicht für alle.
Ja, das ist eine schöne Formulierung. Also diese Grundhaltung, sich ja, zugewandt zu begegnen insgesamt als Menschen, weniger egozentrisch, mehr ja, dem anderen zugewandt, offener, das wäre definitiv etwas, was ich sofort unterschreiben würde.
Das nehme ich als Schlusswort. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
Alles klar, dann machen wir hier den Cut für heute.
So ist es.
Gut, dann danke ich dir doch mal für deine Zeit, für deine ja, spannenden Fragen.
Die du ja, das muss ich hinzufügen, die du ja vorher nicht wissen wolltest.
Genau, die ich nicht wissen wollte, einfach ja, um dann eben auch ja, möglichst spontan hier darauf antworten zu können. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank
mir
dafür.
Auch. Gerne.